SV Waldheim-Mannhof, nee, beim SV Mannheim-Waldhof, Waldhof-Mannheim.
Es ist Mittwoch, der 4. März um genau 20 Uhr und 4 Minuten. Wie jeden ersten Mittwoch im Monat seid ihr wieder bei der Sendung, die dem Erwin immer einen Schritt voraus war, Doppelpass on Air hier beim Bermuda-Funk. Und ich freue mich ganz besonders, unsere Studiogäste vorzustellen. Zum einen das Verteidigertalent und der Neuzugang Gerrit Gohlke.
Hallo.
Hallo. Und der Ururenkel von Karl Marx, Jan-Hendrik Marx. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Okay, Jan, dann stellen wir doch gleich die erste Frage. Was bedeutet für dich der historische Materialismus in Bezug auf den mittlerweile supranationalen Kapitalismus?
Ich glaube, die Frage war für dich, Gary.
Ich denke, wiederhol nochmal an wen ging die Frage?
Also es geht um historischer Materialismus und supranationalen Kapitalismus. Aber ich würde gleich sagen, dann gehen wir doch hier direkt weiter zum Derby. Meine Lieben, wie habt ihr das Derby empfunden? Vielleicht du, Gerrit.
Ja, ich denke, es ist ganz gut gewählt, dass wir beide hier sind, weil der eine hat es auf dem Platz erlebt, der andere auf der Tribüne. Okay. Ja, es ist Wahnsinn gewesen, was für eine Kulisse da war. was ja, die Fans quasi abgerissen haben, sage ich mal. Ich war geschockt, was die Mannheim-Fans für eine Choreo geliefert haben. Es war einfach überwältigend.
Ah, okay.
Ja, es hat mega ausgesehen. Es war ein Derby-Spiel, ist viel über den Kampf gegangen. Die Stimmung war geil. Ja, ich weiß nicht, ob ich das wirklich sagen darf, aber mir tut Pyro und so auch, tut's mir mal an, gerade bei solchen Spielen. Mhm. Und deswegen, ich denke einfach, das Gesamtpaket hat zu, ja, 95% gepasst. Die 5% waren einfach ein Punkt anstatt drei. Mhm. Aber war einfach ein, ja, Riesenerlebnis und ein extrem geiler Tag.
Okay, ja, Jan, wie war es für dich auf dem Platz?
Ja, ich denke, allein schon die Vorfreude, die ganze Woche über, so ein Spiel, was die ganze Stadt auch bewegt, und das hat man direkt auch gemerkt, wo wir angekommen sind, sind wir auf dem Platz gelaufen, und was da schon abgeht, was da für sag ich mal, Applaus und Stimmung gemacht worden ist, bevor das Spiel sogar losging, war Wahnsinn, und das hat eigentlich ja gar nicht aufgehört, und ich denke, dass natürlich der Ausgleichstreffer ganz, ganz wichtig gewesen ist, und ist natürlich umso schöner, ein ausverkauftes Haus dann jubeln zu sehen. Leider dann zwar nur mit einem Punkt, aber ich denke, dadurch, dass wir den Treffer sehr spät gemacht haben, dann ist natürlich, sage ich, nicht der Gewinner, aber es fühlt sich dann nochmal ein bisschen besser an, als in den Schlussminuten Gegentreffer zu fressen. Und deswegen wollen wir jetzt einfach dieses positive Gefühl auch mitnehmen für die nächsten Spiele. Und so ein Spiel ist einfach unbeschreiblich. Also wegen sowas spielt man Fußball, da freuen wir uns drauf. Die Fans haben richtig Gas gegeben, wir wollten auch Gas geben auf dem Platz. Ich denke, das hat man auch gesehen, weil wir uns überall reingeworfen haben. Und war ein sehr kampfbetontes Spiel. Ich glaube, dass wir das schon noch besser spielen können auch, aber ich denke, im Derby ist nicht so einfach, weil der Gegner sich auch da komplett reinhaut in jeden Zweikampf und viele Unterbrechungen dann auch da sind. Ja, denke ich einfach, dass es aus unserer Sicht trotzdem alles gut gelaufen ist. Auch ich denke, die Fans, die Ausschreitungen waren auch, haben sich auch sehr in Grenzen gehalten. Ich finde, das muss man schon sagen, dass das die Stimmung einfach brutal war auf beiden Seiten. Und da, wenn man auf dem Platz steht, dann freut man sich natürlich und nimmt das mit.
Genau, du hast gerade die Stimmung angesprochen. Ich denke auch, dass die wirklich sehr gut war und wie gesagt, sehr friedlich auch. Trotzdem hat man ein bisschen gemerkt, dass ihr irgendwie, ich weiß nicht, gehemmt wart. Ich glaube, Bernhard Trades hat auch so ein bisschen was angedeutet. War das so? Ist man da so ein bisschen gehemmt? Hat man da vielleicht größeren Respekt vor als vielleicht gegen Uerdingen oder Würzburg?
Nein, das nicht direkt, aber ich denke, so große Spiele, gerade jetzt ausverkauftes Haus, hatten wir jetzt zum Beispiel auch nur gegen die Eintracht einmal im DFB-Pokal, sind natürlich besondere Spiele. Wir haben uns schon nur auf uns fokussiert, also das blendet man eigentlich weitestgehend dann auch aus und konzentriert sich dann eigentlich wirklich auf, da hat man so einen Tunnelblick, wirklich nur auf den Ball und auf das Spielfeld. Und ja, ich denke einfach, dass es auch ein bisschen am Gegner liegt, wie der spielt. Also ich sage, wenn wir ein, zwei Chancen nach vorne besser ausspielen, wo wir dann nicht gefoult werden, dann sieht es wieder ganz anders aus. Und ja, so war es natürlich ein sehr umkämpftes Spiel. Und dann ist es halt schwierig, wenn man dann halt nur wirklich alles spielerisch versucht zu lösen. Dann kann es natürlich auch ganz schnell sein, dass du dann hinten ein bisschen reingedrängt wirst. Und da wollten wir uns natürlich auch nicht aufhalten, sage ich mal, im letzten Drittel von uns. Deswegen muss man da halt auch ein bisschen dagegenhalten, auch ein bisschen auch die Spielweise annehmen, so wie das Spiel halt ist. Ist nicht jedes gleich. Und ja, ich denke, es war halt ein richtiges Derby-Spiel.
Ja, genau. Hat Bernhard Trades eigentlich ein bisschen umgestellt? Also so in der Richtung, man hatte das Gefühl, ihr seid nicht so vorne draufgegangen, sondern habt den Gegner ein bisschen mehr kommen lassen. Oder habe ich das jetzt falsch gesehen? Ich weiß nicht. Also so kam es mir vor, weil oft waren wir wirklich vorne, haben im vorderen Drittel angegriffen, und so hatte ich das Gefühl, was eher so im Mittelfeld.
Also ich dachte eigentlich schon so auf dem Platz, dass wir auch sehr viel Kontrolle haben, also mit dem Ball. Das Einzige, wo wir uns halt ein bisschen den Vorwurf machen können, ist, dass wir dann halt nicht geschafft haben, diese Ballkontrolle in die gefährlichen Zonen zu kriegen. Also dieses im letzten Drittel vom Gegner, dass wir da ein bisschen effektiver sind, dass wir da zu besseren Torchancen noch kommen. Wir hatten gute Chancen, aber die haben wir nicht zu Ende gespielt. Und dann wirkt das vielleicht so ein bisschen, aber ich denke schon, dass wir sind das angegangen wie jedes Spiel, das wollten wir auch gewinnen, sind auch da drauf gegangen. Und ja, das ist immer Spielsituation abhängig, wie der Gegner dann auch spielt. Von Anfang an gehen wir es meistens ein bisschen drauf, dann muss ich auch ein bisschen erholen. Ich meine, das Spiel geht 90 Minuten, und da kannst du die Kölner nicht in den ersten 20 Minuten rauspulvern, das bringt dir nichts, dann verlierst du am Ende halt die Spiele. Und vielleicht ist es auch genau so jetzt gekommen, dass wir am Ende dann halt die Kölner haben. Das hat man ja jetzt gesehen, einmal Duisburg, einmal jetzt auch gegen Lautern, wo wir zurückgekommen sind. War vielleicht auch dann unsere Stärke.
Ja, 60 München war ja auch zum Beispiel, wo eigentlich am Ende noch
der Waldhof. Jena, ja, in der Nachspielzeit.
Genau, ja. Genau. Wie war das eigentlich für dich? Du hast, glaube ich, die meiste Zeit gegen Thiele gespielt, ne? Oder? War
nee, eher gegen Pick.
Sogar, Pick, ja. genau. Der mit wirklich ein, genau, stimmt, Pick war es, der wirklich auch ein überragendes Spiel gemacht hat, ein unglaublich schneller, trickreicher Spieler. Wie war das für dich, gegen den zu spielen?
Ja, ich kenne ihn eigentlich schon, da bin ich 18. Ich habe die ersten sogar die Aufstiegsspiele in der U19 gegen ihn gehabt. Ist ein schwieriger Spieler, gerade wenn er den Ball hat, sehr schnell, wendig. Und den darf man natürlich dann auch nicht so viel Platz geben, aber ich denke, wir haben das komplett im Kollektiv gut gelöst und wir haben unsere Seite relativ also gut dicht gemacht. Ich denke, wir haben uns gut darauf eingestellt.
Definitiv, ja.
Okay, Garrett, vorneweg erstmal, aufgrund des Intros war das natürlich die letzte Sendung von Paul. Wie hast du das von außen empfunden? Also wenn man merkt, okay, der Gegner steht gut, die eigene Mannschaft tut sich zumindest in der ersten Halbzeit sehr, sehr schwer. Hat man da auch Spieler auch so Sachen im Kopf, wenn wir das anders machen würden oder überlässt man das erstmal komplett dem Trainer? Oder was geht da einem vor, so wenn man das von außen beobachtet und das Spiel sieht?
Ja, also ich denke, dass man das zum Großteil erstmal dem Trainer überlässt. Klar kann man, wenn einem was auffällt, das ansprechen, aber das war ja in meiner Situation, glaube ich, sowieso unmöglich, weil ich auf der Tribüne saß. Das heißt, egal was für Gedanken ich im Kopf hatte, ich hätte die so oder so nicht nach unten bringen können. Hätte ich wahrscheinlich auch nicht gemacht, wenn ich es gekonnt hätte. Weil das ist einfach ja im Endeffekt vom Trainerteam die Entscheidung, die getroffen wird. Und ja, ich denke, wir haben ja auch Videos quasi, wo wir Videomaterial in der Halbzeit runterbekommen, Informationen an Trainer von oben. Das ist, glaube ich, dann erstmal nicht die Aufgabe von einem Spieler. Ich muss sagen, ich bin jetzt noch nicht allzu lange hier, aber das, was ich mitbekommen habe, auch jetzt, wo ich das erste Mal im Kader war in Duisburg, muss ich sagen, habe ich bei der Mannschaft erst im Kopf, dass sie verloren hat, wenn der Schiri abgepfiffen hat, weil Jena habe ich mitbekommen, Duisburg, das war Wahnsinn, nach dem 2-0 in der zweiten Halbzeit mit drei Toren das Spiel zu drehen. Jetzt Lautern auch wieder, das bestätigt einfach, dass die Truppe eine riesen Moral hat. Und einfach erst aufhört zu spielen und zu kämpfen, wenn das Spiel abgepfiffen ist. Von daher, habe ich der Mannschaft da voll und ganz vertraut, sage ich mal, weil die haben es jetzt schon oft genug bestätigt. Und das sind dann vielleicht auch irgendwo, sage ich mal, die paar Körner mehr, die Truppe hat, als vielleicht ja so eine manch andere Truppe, weil die das, wie gesagt, jetzt auch schon oft bestätigt haben.
Genau, das ist den Eindruck teilen wir auch. Wie war das denn, erzähl mal kurz vielleicht, Gerd, wie ist denn dein Wechsel jetzt zu uns, zum SV Waldhof, stattgefunden? Wieso kam das so schnell und wie waren die Reaktionen in Offenbach?
Ja, ich denke, das hat ja erstmal alles seinen ganz normalen Lauf genommen. Ich habe meine ersten Spiele gemacht, dann ja, kam Anfang Dezember das erste Mal der Kontakt zustande. Und dann führt man Gespräche, trifft sich mal, geht mal was essen, dass man sich auch mal persönlich kennenlernt.
Triffst du dann den Bernhard Traes oder Jochen Kienz? Wen hast du da
getroffen? Ich habe den Jochen Kienz getroffen, habe aber auch den Bernhard Traes und Benny Sachs getroffen gehabt, als ich quasi vor Ort war in der Kabine, mir das Gelände angeschaut habe. Genau. Dann spricht man miteinander, was hat man vor, wie soll die Zukunft aussehen. Ich muss sagen, das war für mich... Ja, wenn ich einfach sportlich den Schritt für mich gesehen habe, keine Frage, ob ich den gehen werde oder nicht. Das Umfeld drumherum, ich glaube, der Waldhof ist auch ein mega geiler Club. Traditionsclub, geile Fans, geiles Stadion. es ist nicht weit von meiner Heimat weg, und deswegen, ja, haben einfach alle Faktoren gepasst. Mhm. Und ja, deswegen habe ich mich auch mit 100%iger Sicherheit dafür entschieden, mhm. den Schritt zu gehen. Ja, in Offenbach, wie es da war, ich sage, das ist halt unter den Fans eine Rivalität. Deswegen war mir eigentlich, ja, klar, ich habe das ja damals beim Jan schon mitbekommen, hat er dann noch ein Spiel zu Hause gemacht gehabt, wo ja die Offenbacher Fans ihn, sage ich mal, mehr oder weniger ja, beleidigt haben. Aber ich denke, das ist irgendwo was, wo man als Fußballer mit umgehen muss, weil das gehört zu unserem Beruf dazu. Und ja, wie gesagt, dass vielleicht nicht die schönsten Tage werden, die dann auch auf mich zukommen in Offenbach noch, das war mir bewusst. Aber ich bin ein Mensch, ich stehe zu dem, was ich tue. Und ich war von Mannheim, wie gesagt, zu 100% überzeugt. Deswegen habe ich dazu gestanden und hatte damit auch kein großes Problem.
Aber wie kam es denn letztlich zu dem Wechsel schon in der Winterpause? Weil eigentlich war es ja erst für den Sommer angedacht, ne? Und ich meine, du warst ja praktisch der Abwehrchef bei Offenbach. Und genau, wie hat denn dann so praktisch der Manager und der Trainer reagiert? Also für mich war das schon überraschend, einen Stammspieler dann doch gehen zu lassen.
Ja, ganz kurz noch, also ich glaube, bei dir war es ja auch so, dass der haben wir doch eine Vertragsverlängerung auch angeboten, so Botzig irgendwie, so als zukünftiger oder Stammspieler eine Mannschaft rumbauen, das kam ja bei dir noch hinzu, war jetzt nicht nur so, dass irgendwie dein Vertrag irgendwie der Wechsel aus dem Nichts kam, sondern die wollten ja auch mit dir verlängern. Und dann hast du den Wechsel bekannt gegeben. Ja, wie haben die dir dann mitgeteilt, okay, wir planen gar nicht mehr mit dir. Hast du damit gerechnet oder?
Ja, ob ich damit gerechnet habe, schwer zu sagen. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau. Es ist halt, ja, im Fußball jetzt gerade in der Situation, in der Offenbach ist. Sie sind im Hessenpokal rausgeflogen. In der Liga spielen sie nicht mehr um die Meisterschaft mit. Ich glaube, da ist es irgendwo verständlich, dass das Trainerteam quasi mit den Spielern arbeiten will, mit denen sie auch über die Saison hinaus zusammenarbeiten können, dass sich da einfach ein Gerüst quasi um die Spieler, wo sie wissen, die sind über den Sommer hinaus noch da, aufbauen können. Und ja, dann, wie gesagt, wurde mir das mitgeteilt. Und dann haben ja Jochen Kienz und Thomas Sobotzig Gespräche geführt miteinander. Ja, ich denke, es war dann einfach im Endeffekt so, dass man ja gesagt hat, dass es für mich eigentlich keinen Sinn mehr macht, das halbe Jahr jetzt noch in Offenbach zu bleiben, weil wenn ich sowieso auf keine Spielminuten komme, ob ich das in Mannheim komme oder nicht, ist erstmal dahingestellt, aber dann habe ich quasi 3,5 Jahre, kann mich immer das halbe Jahr an die Mannschaft gewöhnen, an die Trainingsintensität, kann die Spielphilosophie quasi ja, lernen, wo ich dann einfach 3 volle Jahre habe, wo ich mich komplett auf Mannheim schon eingestellt konzentrieren kann. Und ja, wie das dann alles zustande gekommen ist, ja, da müsste ich jetzt weiter ausholen. Fakt ist, ich bin ja mega, mega happy, dass es geklappt hat, weil ich denke, das ist für alle einfach das Beste gewesen, weil ja, es ist für Offenbach, die ersparen sich da einfach noch 6 Monatsgehälter, quasi da geht es ums Finanzielle, und für mich ist es halt sportlich einfach das Optimale gewesen, weil dass ich jetzt quasi 3,5 Jahre in Mannheim Zeit habe und ja, unter den Faktoren, die ich gerade benannt habe, dass ich jetzt einfach das halbe Jahr nutze, einfach um mich hier einzuleben, und dann 3 volle Jahre habe, ist einfach perfekt.
Gut. Gibt es irgendwelche Abmachungen zwischen dem SVW und dem OFC, dass du nicht spielen darfst, oder ist da alles freigegeben?
Davon wüsste ich nichts.
Sehr gut.
Okay. Ich glaube, so schnell werden wir gegen die auch nicht mehr spielen, insofern.
Okay, aber wie siehst du denn deine Rolle jetzt? Also ist es einfach Eingewöhnungszeit, oder wie erhoffst du dir sozusagen diese Saison doch noch, oder erhoffst du dir doch nochmal zu Einsatz zu kommen? Wie sieht es da aus?
Ja, ich denke, ein Fußballer trainiert tagtäglich, um spielen zu können. Klar will man auf so viel Spielzeit wie möglich kommen, aber ich denke, irgendwo sollte man ja auch realistisch bleiben. Ich sehe es jetzt einfach so, dass ich das halbe Jahr wie immer Gas gebe, 100% gebe. Wie gesagt, mich in Mannheim einlebe, mit der Truppe bin ich schon ja, sehr, sehr warm geworden. Das muss ich echt sagen. Ging dort relativ schnell, einfach aufgrund der Charaktere, die in der Truppe stecken. Klar, auch durch den Jan ist mir das alles ein bisschen einfacher gefallen. Aber wie gesagt, das halbe Jahr jetzt einfach warm werden, mich daran gewöhnen. Und ich bin so gestimmt, dass alles, was jetzt auf mich zukommt, ob es im 18-Mann-Kader drinne zu stecken oder auf eine Spielminute zu kommen, ist ein Bonus für mich, weil ich hätte genauso das halbe Jahr jetzt auch noch in Offenbach sein können. Deswegen werde ich einfach Vollgas geben und
Okay. Jan, hat er dich kontaktiert irgendwie, als der Wechsel feststand, beziehungsweise Gespräche waren? Also gab es da einen Austausch zwischen euch, hast du ihm Tipps gegeben, beziehungsweise gesagt, komm auf jeden Fall zum Waldhof, hier ist geil, oder warst du da eher ein bisschen außen vor? Also gab es da irgendwie, dass du ihm unter die Arme greifen konntest?
Ja, also wir waren eigentlich schon immer im Kontakt, also auch nach meinem Wechsel hierher. Waren wir eigentlich ständig im Kontakt. Es war, also Gary ist auch in Offenbach eine Person gewesen, die ich zu meinen engeren Leuten gezählt habe. Und klar, also da haben wir uns natürlich drüber unterhalten. Es wäre ja auch fatal, wenn jemand da spielt, warum man sich da nicht mal erkundigt. Und wie man sich denken kann, habe ich natürlich nur das Beste erzählt vom Waldhof, sonst wäre er wahrscheinlich nicht hier. Also spricht sie auch dafür, was ich erzählt habe. Und mich freut es natürlich persönlich sehr, dass er da ist, weil ich natürlich jetzt wieder einen Freund dazu gewonnen habe, den ich dann jetzt tagtäglich wieder sehen darf und freue ich mich einfach drauf.
Okay. Gibt es eigentlich noch einen, den man einen guten, zu dem man mal Kontakt aufnehmen könnte für uns?
Ja, also in erster Linie ist ja Jochen Kienz und der Coach dafür verantwortlich. Also,
nein, aber wenn jetzt Jochen Kienz dich fragen würde, gibt es da einen, auf den du noch Lust hättest oder der uns weiterhelfen könnte? Wen würdest du da nennen bei den Kickers?
Den Endres würde ich gerne nehmen.
Den Endres, ja, unbedingt.
Ja, also wenn es so sein, also ich denke eher, dass es anders ablaufen würde, dass er mich genau nach dem Spieler dann fragen würde, den er interessant findet, anstatt dass ich da jetzt irgendwelche Leute, sage ich mal, in den Raum werf. Und also das denke ich, ist nicht meine Aufgabe, da jetzt wirklich irgendwas zu sagen. Ich denke, dass dann ich gefragt werde danach, ob, so wie jetzt zum Beispiel beim Gary, ist ja klar, dass ich dann da mich dazu äußere und ja.
Okay. Kurzes Zwischending. In Mannheim ist es problematisch, den Spitznamen Gary zu haben, wie ihr vielleicht mitgekriegt habt. Wegen Kaiserslautern, da müsst ihr euch was anderes überlegen.
Ja. Okay, wir lassen uns was einfallen, auf jeden Fall. Jan, du spielst eine überragende Saison, kann man so sagen. Mit welchen Erwartungen bist du hierher gekommen? Du bist natürlich auch in große sozusagen Fußstapfen getreten mit Marco Meierhöfer, der ja auch letztes Jahr wirklich überragend gespielt hat, glaube ich, jetzt sogar Stammspieler mittlerweile ist in Fürth. Was waren denn so deine Erwartungen und wie haben die sich sogar übertroffen?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe bis jetzt nur in der Regionalliga gespielt gehabt, deswegen war der Wechsel in die dritte Liga für mich was ganz Besonderes. Ich wollte von Anfang an mich zeigen. Ich wusste, dass es eine Riesenchance ist, wie Gerrit schon gesagt hat, dass es auch nah an meiner Heimat ist. Ein Traditionsclub, wo man natürlich jede Woche gerne vor so vielen Zuschauern auch spielt, und natürlich bin ich mit großen Erwartungen reingegangen, dass ich hier ins Training Gas geben will, aber natürlich ist es die Entscheidung vom Coach, ob er mich aufstellt oder nicht, und Woche für Woche versuche ich Gas zu geben, und bis jetzt kann ich einfach sagen, dass ich sehr glücklich über den Saisonverlauf bin und freue mich einfach, ja.
Wir auch. Was ist denn für dich so der große Unterschied zwischen dritter und vierter Liga? Kannst du das beschreiben?
Ja, also es ist eigentlich relativ einfach. In der Regionalliga gibt es meistens immer ein, zwei Top-Teams, die wirklich dann auch ekelhaft zu bespielen sind. Das sieht man ja eigentlich immer, wer sich dann vorne absetzt, und das sind so die Highlight-Spiele, und das gibt es einfach in der dritten Liga nicht. Da hast du jede Woche einen Knaller, ein besonderes Spiel. Ich will jetzt nicht sagen, in der Regionalliga konntest du was auf die leichte Schulter nehmen, das stimmt nicht, aber es waren einfach Clubs dabei, die keine Profibedingungen hatten, und jetzt in der dritten Liga ist einfach Woche für Woche namhafter Gegner dabei, und natürlich die Spieler untereinander, die Qualitäten, die sind natürlich dann auch stärker.
Du hast, glaube ich, bisher jedes Spiel gemacht, oder 26 Spiele in der Liga als Außenverteidiger, und hast erst eine gelbe Karte, habe ich gesehen. Die war wahrscheinlich noch wegen Meckern oder irgendwie sowas. Aber wie kommt man als Außenverteidiger eigentlich mit so wenig gelben Karten aus? Also hast du da irgendwie eine spezielle Taktik bei den Zweikämpfen? Bevorzugst du eher lieber mitlaufen statt zu grätschen? Also ich fand den Wert ein bisschen außergewöhnlich, deswegen daher die Frage,
Also,
wie du das machst.
Ja, ich denke schon, dass ich trotzdem aggressiver Spieler bin, aber ich denke, dass ich das vielleicht dann in den Zweikämpfen ein bisschen geschickter angehe, um dann vielleicht eine Karte zu bekommen. Vielleicht denkt der Schiri dann auch, wenn ich ein bisschen körperlich, sag ich mal, unterlegen bin gegen Gegenspieler, dass der ja eh nichts anstellen kann. Das kann ich nicht sagen, aber...
Schwalbe vom anderen.
Ja, nee, ich versuche halt viel dann den Gegner auch abzulaufen und versuche einfach quasi meinen Körper reinzustellen, dass ich quasi das Foul kriege, anstatt dass ich foulen muss, aber... Ich denke, dass es nicht bei der einen gelben Karte bleiben wird, sondern dass es durch bestimmt taktische Fouls noch zu weiteren kommen wird. Natürlich ist es jetzt sehr wenig gewesen, aber ich denke, das wird sich vielleicht in der Runde noch ändern. Das weiß man ja nicht genau.
Okay, gut. Gerrit, bei dir habe ich natürlich auch geschaut. Da sieht es ein bisschen anders aus, glaube ich, irgendwie. Bist wahrscheinlich der Zweikampfstärkere. Du hast, glaube ich, 11 Spiele gemacht in der Regionalliga und 2 rote Karten bekommen. Würdest du sagen, Zweikampfverhalten ist deine Stärke, oder?
Ja,
nee, wie kommt es also an das? Glattrote, gelbrote?
Ja, oder? Es war zweimal glattrot. Ich bin schon auch ein sehr, sehr aggressiver Spieler auf dem Spielfeld. Ich habe vom Jan damals gelernt, dass an einem Verteidiger, gerade an einem Innenverteidiger, muss einfach das Ziel sein, dass keiner an dir vorbeikommt. Aber das ist natürlich auch klar, dass man das nicht immer so löst, wie der Jan es mir quasi beigebracht hat.
Das war ja auch der Spieler, der gegen Waldhof vom Platz geflogen ist, ne?
Ich wollte gerade sagen, du hast ja
ominösen 4-0.
Ja.
Also du hast ja gegen Waldhof auch eine gelb-rote Karte bekommen, hast du ja gesagt, im Vorfeld gegen Yannick Sommer.
Ja, es war bei mir, meine erste rote Karte war gegen Aalen. Die Situation kam, langer Ball. Ich mache einen Schulterblick, ich sehe, dass ein Stürmer angesprintet kommt. Hätte vielleicht schneller zum Ball gehen können und den Ball zurück zum Torwart spielen können, habe mich aber direkt dafür entschieden, dass ich den Ball ablaufe. Und lauf Richtung Ball und der Stürmer kommt angesprintet und ich stelle meinen Körper rein und er fliegt in die Bande rein. aber ich muss dazu sagen, aus meiner Sicht und auch im Nachhinein, der Aalen-Trainer, der Spieler vom VfR Aalen, ich habe mit ihm Kontakt gehabt, der hat sich schwer verletzt dabei, weil die Bande quasi ein Stück verbogen war und er hat sich den Arm daran aufgerissen, der Muskel ist durchgerissen. Wow. Es war eine riesen Fleischwunde. Es war auch ein großes Blutbad, muss ich sagen. Ich glaube, wir waren alle geschockt in dem Moment und das war der Schiri auch. Es war dann wahrscheinlich vom Schiri eine Trotzreaktion. Er hat mehr oder weniger die Wunde bewertet anstatt das Foul. Muss ich auch dazu sagen, das hat der Aalen-Trainer auch im Nachhinein in der Presse quasi veröffentlicht, dass er mir da keinen Vorwurf macht, dass es für ihn nicht mal ein Foul war. Ich stelle ganz normal meinen Körper rein, der Stürmer kommt im Vollsprint, der fliegt quasi ein bisschen blöd in die Bande rein, genau in die Stelle, die nach außen gebogen war. Und so ist die erste rote Karte zustande gekommen. Und die zweite rote Karte, das war in Saarbrücken. Da kommt ein langer Ball. Der Spieler von Saarbrücken läuft quasi neben mir und kreuzt meinen Laufweg. Fädelt sich gut ein. Ich hätte mich in der Situation vielleicht ein bisschen geschickter anstellen können, indem ich vorher ahnen hätte können, dass der Ball in die Tiefe kommt und er den Laufweg macht, dass ich einfach ein bisschen früher loslaufe, dass ich den Schritt vor ihm bin und quasi mit meinem Körper verteidigen kann und wir nicht im direkten Laufduell sind. Und dann war es letzter Mann, also es war jetzt, ich sag beides, kein Foul, wo ich irgendwie mit beiden Beinen gestreckt in einen reinspringe. Erste Foul.
Ein Saarbrückner kann man auch schon mal umhauen, das ist schon in Ordnung auf jeden Fall. Also macht ihr da keine Vorwürfe.
Das war die erste rote Karte, die bleibe ich bis heute dabei, geht für mich nicht in Ordnung. Und die zweite rote Karte, die kann man geben. Das ist gut. Ja.
Okay, wenn wir gerade bei dir sind, wie würdest du deine Stärken und deine Schwächen beschreiben?
Ja, Stärken, ich sag mal, für meine Größe relativ schnell für einen Innenverteidiger.
Stimmt das, Jan?
Ich wollte gerade sagen, dass die Frage stellen wir lieber dem Jan und dann umgekehrt. Also Jan, wo sind die Stärken vom Gerrit?
Ja, also wie er schon gesagt hat, das ist ja ein sehr großer Innenverteidiger auch. Bringt eine Stabilität rein. Also muss ich ehrlich sagen, dass er auch viel mit der Schnelligkeit wegmacht, klar, aber er bringt für einen Innenverteidiger sehr viele Voraussetzungen auch mit und ich sehe eher auch die Stärken beim Gerrit im Aufbauspiel, dass er sehr, sehr klar mit dem Ball ist und nicht so auf einmal dann die Panik bekommt, wenn er angelaufen wird, sondern er findet da eigentlich die richtige Lösung. Und ja, das denke ich sind so deine Stärken natürlich. Mit der Größe ist das Kopfballspiel natürlich auch, glaube ich, ein bisschen einfacher als bei mir, aber ja, ich denke einfach, dass er durch seinen Körper sehr viele Fähigkeiten mitbringt, um ein richtig guter Innenverteidiger zu werden. Und jetzt liegt es eigentlich an ihm, ob er was er draus macht, Training Gas geben. Und ich denke, in Offenbach hat er es auch schon gezeigt, dass er im Wettbewerb auch gut ist. Und jetzt liegt es eigentlich, wie gesagt, nur noch an ihm.
Okay, Gerrit, soweit kannst du wahrscheinlich einstimmen. Wie sieht es denn mit deinen Schwächen aus? Da darfst du jetzt.
Ja, ich habe, wie der Jan gerade gesagt hat, ich sag mal, meine Kopfballquote in den Defensiv-Zweikämpfen ist sehr gut. Da könnte ich aber, sage ich mal, noch dran arbeiten, dass ich den Ball quasi nicht nur das Kopfballduell gewinnen, sondern auch an einen Mann bringen. Das gelingt nicht immer. Ich meine, klar, es ist auch schwer in einem Zweikampf, den Ball dann noch präzise irgendwo hinzubringen, aber das ist ja eine Sache, wo ich sage, wo ich noch dran arbeiten kann, wo ich dann vielleicht einfach ja aufs Timing achten muss, dass ich nicht mit meinem Körper quasi arbeite und dann größer bin und das Kopfballduell gewinne, sondern dass ich einfach das besser time und dann auch einen gezielten Kopfball spielen kann.
Wie ist das, ganz kurz, im Team selbst, wir haben ja so von der Statur her einen ähnlichen Spieler mit Michi, gibt er dir dann Tipps oder wendet man dich da an die oder also hilft er dir im Generellen, wie gesagt?
Ja gut, das sind ja beim Kopfballspiel sind die Faktoren einfach das Timing vom Absprung, deine Körperspannung und dass du am besten durch das Timing am höchsten Punkt den Ball erreichst, wo du ihn erreichen kannst. Und ich denke, das lässt sich am besten am Kopfballpendel trainieren. Und da arbeite ich auch dran, um mich einfach zu verbessern. Und ja, nee, was, dass ich vielleicht ab und zu ein bisschen mehr die Situation, sage ich mal, besser lese. Ich muss sagen, mit der roten Karte in Saarbrücken hat der Stürmer gefühlt 5 Minuten lang mit seinem Arm vor meinem Gesicht rumgewedelt, dass er den Ball da rein haben will. Das heißt, ich hätte das ja erahnen können. Und das sind ja, denke ich, einfach auch so Punkte, die man mit den Jahren durch die Erfahrung auch einfach lernt. Und ja.
Okay. Gut, und dann, also ich meine das jetzt so ein bisschen nach deiner wirklich über, also bisher super Saison, hier fragt natürlich einer, trainierst du Torschuss? Wahrscheinlich wegen deiner überragenden Torquote bisher.
Ja, bis jetzt habe ich ja nur im DFB-Pokal getroffen.
Aber dafür richtig.
Ja, aber ich würde mich natürlich freuen, wenn ich es in der Liga auch nochmal hinkriegen würde, in der Saison zu treffen. Trotzdem muss ich sagen, dass es mir eigentlich egal ist, ob ich ein Tor schieße oder nicht. Hauptsache, wir gewinnen das Spiel. Und von daher ist mir das eigentlich relativ egal, solange wir am Ende gewinnen. Und ja, klar, vielleicht sollte ich dann doch ab und zu noch öfter üben.
War das für dich beim Frankfurt-Spiel als langjähriger Offenbacher was Besonderes, gegen die Eintracht zu treffen? Also hat man da die Rivalität noch ein bisschen irgendwie im Hinterkopf gehabt und gesagt, ja... Yeah. Eintracht, nimm dies oder denkt er sich, oh geil, wir führen jetzt 3-2, das ist so über die, also wie war das Gefühl so für dich ausgerechnet gegen die Eintracht und dann auch noch so ein Hammertor zu machen?
Ja, ich glaube jetzt nicht nur wegen Offenbach, dass ich da früher gespielt habe, war das was Besonderes, sondern ich glaube, weil ich in der Jugend da lange Zeit gespielt habe, 9 Jahre lang. Und ja, das war eher das Besondere, dass ich eigentlich gegen meinen Ausbildungsverein getroffen habe und dann natürlich auch in so einem wichtigen Spiel. Aber wir wissen natürlich, das Ergebnis war nur eine kurze Freude. Aber natürlich war es auf jeden Fall ein besonderer Moment bei mir im Leben, ja.
Okay, ich würde gerne mal ein bisschen weitergehen und zwar zu eigentlich dem aktuellsten Thema im deutschen Fußball ja gerade. Und zwar geht es ja da um die Beleidigung an Dietmar Hopp. Wie seht ihr das denn, diese ein bisschen verfahrene Situation jetzt zwischen Fans und kann antworten, wer mag. Die Fans, praktisch sozusagen diese Situation zwischen Fans und Funktionären. Oder von mir aus, ich frage auch konkreter, haltet ihr Spielabbrüche aufgrund von Plakaten gerechtfertigt?
Ja, ich sage, es ist ein ganz schweres Thema. Ich finde, ja, Menschen haben sowas nicht verdient, quasi beleidigt zu werden. Ich habe aber vorhin auch gesagt, dass das vielleicht irgendwo zu unserem Beruf, wenn man in der Öffentlichkeit steht, dazu gehört und dass man damit umgehen sollte. Ich glaube mit Sicherheit nicht, dass Dietmar Hopp beim DFB angerufen hat und gesagt hat, ich will, dass wenn da ein Plakat hängt, dass das Spiel unterbrochen wird, sondern dass das schon vom DFB kommt. Ich denke da immer ein bisschen zweitgleisig. Auf der einen Seite denke ich mir, vielleicht kann man das dadurch verhindern oder zumindest verringern, dass es nicht mehr so häufig vorkommt. Auf der anderen Seite denke ich mir, ja, ein Bundesligaspiel zu schauen, da zahlen Leute genug Geld. Und dass jetzt zum Beispiel wie beim Spiel Bayern-Hoffenheim die Spieler sich 13 Minuten Ball hin und her spielen, wo ich mir denke, ja, gut, da muss man vielleicht auch irgendwo an die Fans denken, die wirklich auch viel Geld hinlegen, um das Spiel beobachten zu können.
Wäre oder mal schauen interessant zu können. Gewesen, wenn das Spiel 1-0
das, zu Bayern. Klar, spielt auch eine Rolle. Kann ich mir nicht vorstellen, okay, ja. dass die Münchner das mitgemacht hätten. Ich bin einfach der Meinung, ich meine, wenn Fans von außen zu den Spielern Beleidigungen rufen, ist es ja auch nicht so, dass ein Spiel unterbrochen wird. Mhm. Klar, durch den Werbebanner bekommt man es im Fernsehen auch mit und kann das irgendwo lesen, wo die Einschaltquoten nochmal höher sind. Aber ja, wie gesagt, schweres Thema, ob man Spiele wirklich unterbrechen muss oder sollte, weiß ich nicht genau.
Könnte man sich mal fragen. Jan, wie siehst du das auch? Also es wurden ja dann Parallelen gezogen zu den rassistischen Morden in Hanau. Bisher hat der DFB eine Haltung gehabt, jetzt weiß ich, bei rassistischen Beleidigungen wurde bisher nichts gemacht oder wenig gemacht. Spiele wurden deswegen nicht abgebrochen. Jetzt wird ein Milliardär beleidigt, der zufälligerweise auch noch Hauptsponsor vom DFB ist. Und hier drohen Spielabbrüche. Ist es verhältnismäßig?
Ja, ich denke, es ist sehr, sehr schwer zu beantworten. Ich denke, wir Spieler können da jetzt generell uns nicht entscheiden, ob ein Spiel da fortgesetzt wird oder nicht. Ich denke, sogar, dass die Spieler auf dem Platz so Plakate gar nicht mitbekommen, weil die da, wie ich schon beim Lauternspiel jetzt schon erwähnt habe, dass man da eigentlich so fokussiert ist aufs Spielfeld, dass man da das gar nicht mitbekommt. Jetzt halt die Frage natürlich, ob der DFB das dann so wirklich dann durchzieht, dass dann Spielunterbrechungen stattfinden. Es ist immer schwierig zu sagen. Vielleicht, wenn man es gar keiner Beachtung schenken würde, wäre das Thema vielleicht in einer Woche wieder vom Tisch. Jetzt wird es natürlich groß gemacht und ich denke, da müssen die Verantwortlichen einfach eine Lösung finden. Dazu kann ich mich gar nicht großartig äußern. Ich finde natürlich, dass Beleidigungen gegen Menschen generell, finde ich, nicht dazugehören zum Sport. Ich denke schon, dass die Fans sich auch ausdrücken können, aber das können sie dann auch anders lösen. Und man sieht ja, dass jetzt dann darauf dann halt eine Reaktion stattgefunden hat. Und jetzt sehen wir einfach, wie es weitergeht.
Also ich denke auch, dass natürlich Beleidigungen oder solche Ausdrucksweisen sicherlich schwierig sind, aber eigentlich geht es ja gar nicht um jetzt die Person Hopp an sich, sondern eher vielleicht diese Kritik an der Kommerzialisierung des Fußballs, also der Zerstückelung des Spieltags, teurere Tickets und so weiter. Kannst du da, Gerrit, die Kritik auch eigentlich von den Fans nachvollziehen? Und müsste da eigentlich der DFB mehr auf die Fans zugehen?
Ja, es ist ein ganz schweres Thema. Ja. Es ist vielleicht irgendwo so, dass es gerade für Traditionsvereine dadurch ein bisschen schwerer ist, dass durch, Vereine wie jetzt die TSG Hoffenheim, die durch das Geld vom Dietmar Hopp sich einfach qualitativ hochwertige Spieler leisten konnten und die klar durch die sportliche Leistung gesehen absolut verdient den Schritt bis in die erste Liga durchgezogen haben und auch jetzt ein Top-Team in der Bundesliga sind. Nur ist es da dann halt so, dass ich sage, dass vielleicht ohne das Geld von einem Dietmar Hopp das alles nicht möglich gewesen wäre und der Club vielleicht nicht da wäre, wo er momentan ist. Und ich glaube, das ist einfach gerade oder kommt gerade bei Traditionsclubs einfach nicht gut an. Und ich denke, da ist halt, das ist somit der ausschlaggebende Grund, warum die Fankulturen so sage ich mal, negativ darauf reagieren.
Okay. Ja, gut, dann gehen wir mal wieder zurück zu uns, weil ich glaube, das ist interessanter. wie sieht's aus mit euch? Wir stehen jetzt in der Tabelle mit weit oben dabei. Ich glaube, von Fanseite hätte das keiner so erwartet und wenn das einer zu uns gesagt hätte, hätten wir das, glaube ich, alle so unterschrieben. Wie ist die Stimmung in der Kabine, wenn man jetzt an der Tür zur zweiten Liga anklopft?
Ja, also die Stimmung ist, glaube ich, seit Tag 1 gut. Also seitdem ich hier bin, war noch nie schlechte Stimmung. Ich denke, dass wir einfach ein Arbeiterteam sind. Wir geben jeden Tag Gas. Deswegen ist auch natürlich immer die Fragen schwierig zu beantworten. Hier, wollt ihr aufsteigen? Natürlich, jeder will aufsteigen. Aber ich denke, dass wenn man sich zu verrückt macht, dann auch eher verkrampft. Ich glaube, wir sollten dann wirklich Woche für Woche schauen, dass wir die Punkte reinholen. Und ich denke, dass wir so auch am besten gefahren sind bis jetzt die ganze Saison. Ich denke, wie du schon gesagt hast, vor der Saison hätte niemand damit gerechnet, dass wir so weit mit vorne stehen. Und jetzt ist natürlich eine Riesenmöglichkeit, weil wir eine super Ausgangslage haben. Aber trotzdem müssen wir die Spiele gewinnen.
Wollt ihr? Gerd, weil ich frage dich mal, willst du eigentlich aufsteigen? Weil ist es dann nicht sozusagen der Sprung von vierte Liga zu zweite Liga? Wäre das nicht sozusagen eine Zwischenstation in der dritten Liga für dich praktisch persönlich sinnvoller?
Gilt dein Vertrag auch für die zweite Liga, ja, oder?
Ja.
Okay, dann wird er nichts dagegen haben.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Mein Vertrag ist auch zweitligaübergreifend, von daher habe ich damit persönlich absolut kein Problem, wenn es am Ende der Saison so ist, dass wir aufsteigen.
Ja, und traust du das zu, zweite Liga?
Ja, das wird man dann sehen. Ich habe in noch keiner Zweitligatruppe trainiert oder gespielt. Wie das Niveau dann ist, wird man sehen. Ich bin 20, ich habe, glaube ich, noch ein paar Jahre vor mir, wo ich auch noch viel dazu lernen kann. Aber ja, gegen den Aufstieg hätte ich sicherlich nichts, nein.
Das freut uns.
Wie beurteilt, also ich denke mal auch so privat, wenn man sich so die Tabellensituation anschaut, denkt man auch ein bisschen über die ganze Situation nach, eventueller Aufstieg. Wie beurteilt man so jetzt mal ganz rational betrachtet die Chancen? Also macht man sich da, denkt man sich, okay, wir haben gute Chancen, wir müssen einfach nur immer unsere Leistung bringen. Wie sehr beschäftigt es einen oder ist es wirklich nur Fokus auf Training, auf die nächste Mannschaft und das andere schwirrt so ein bisschen im Hinterkopf?
Ja, ich denke schon, also wie gesagt, wir schauen Woche für Woche, dass wir die Spiele gewinnen. Wir stellen uns auf jeden Gegner gut ein. Und jetzt ist natürlich die Tabellensituation schon so, dass viele Teams wieder rangekommen sind. Also vorne, die haben natürlich die Punkte nicht geholt. Deswegen sieht es erstmal gut aus, dass wir quasi einen Punkt näher gekommen sind. Aber ich glaube, bis Tabellenplatz 11, wenn ich mich genau richtig erinnere, sind es ziemlich enge Punkte. Mhm. Und deswegen, wir müssen da gewinnen. Also wenn man jetzt nach der Rückrunde gesehen haben, wie viele Teams eigentlich dann doch gesagt haben, ja, wir wollen um Aufstieg spielen und dann sind jetzt ein paar Spiele verloren gegangen, dann sind sie auf einmal nur noch im Mittelfeld, dann gewinnst du wieder zwei, dann bist du wieder ganz vorne dabei. Und wichtig ist, dass wir unsere Leistung bringen, konstant Woche für Woche. Und dann, denke ich, werden wir auch belohnt dafür.
Okay, bist du der Meinung, also das ist jetzt meckern auf sehr, sehr hohem Niveau, aber so in Fankreisen oder wenn man sich so unterhält, hat man irgendwie das Gefühl, es läuft spielerisch nicht mehr so gut wie in der Hinrunde. Also würdest du dir erstmal die Meinung teilen? Beziehungsweise gab es im Trainingslager oder hat der Trainer ein bisschen umgestellt, um erstmal ein bisschen generell defensiver zu stehen? Also es ist so der Eindruck, dass das Spielsystem sich, also ihr habt halt immer noch erfolgreich, so ein bisschen geändert hat, dass es nicht mehr so offensiv ausgelegt ist, Powerfußball 90 Minuten, sondern dass dann auch versucht wird, wie du vorhin gesagt hast, ein bisschen den Ball zu kontrollieren, Gegner zu kontrollieren. Also kannst du diese Argumentation von Fanseite ein bisschen nachvollziehen oder ist das gewollt auch vom Trainer?
Ich kann es eigentlich gar nicht so nachvollziehen, weil ich denke, der größte Unterschied vielleicht zur Hinrunde ist noch, dass wir, sage ich mal, da vielleicht noch ein Underdog waren, dass vielleicht uns vielleicht sogar die Teams unterschätzt haben, was wir für eine geile Truppe sind. Und jetzt haben die uns natürlich alle auf dem Schirm, wollen alle, wir wissen, dass sie nicht nur 90%, sondern 110% geben müssen, sonst verlieren sie. Und wir wollen auch jedes Spiel gewinnen und ist jetzt, sag ich mal, auf der dritten Liga, wie ich gesagt habe, sind halt Woche für Woche starke Gegner dabei, dass du dann da einfach mal vorbeifährst und da 3 Punkte mitholst und fährst wieder nach Hause, das gibt es eigentlich nicht. Also da denke ich, sind wir schon sehr gut dabei. Und man sieht ja jetzt zum Beispiel Duisburg, klar war die erste Halbzeit nicht so gut, aber allein den Spielverlauf, wenn man sich dann so ein Drittligaspiel anguckt, was da auf einmal für eine Power dahinter steckt, auch mit diesem Siegeswillen, das dann zu drehen, ich denke, dass da die Fans schon auf die Kosten auch kommen. Also ich denke jetzt, ich denke nicht, dass es jetzt langweiliger geworden ist, der Fußball.
Nee, also das auf gar keinen Fall. Ja. Wie gesagt, zweite Halbzeit Duisburg ist Paradebeispiel. So. Mhm. Ich habe ja auch gesagt, das ist schon Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Ja. Nur so vom Bild der Eindruck, aber war es wirklich so? Ich glaube, der Marcel Segert hat es irgendwie gesagt, dass man sich in der Pause dann bei 2-0 Rückstand beim Tabellenführer dann tatsächlich noch vornimmt, okay, wir gehen jetzt raus und drehen das Ding. Oder denkt man sich, ja, wir schießen mal ein Tor und gucken, was sich da tut noch.
Ja, es gibt ja 2 Dinge zu beachten. Wenn du das 3-0 fängst, dann ist das Spiel vorbei.
Genau.
Und man darf nicht an den Ausgleich denken, sondern man muss an das 2-1 denken. Und dann ist natürlich der Fehler, weil irgendwann läuft die Zeit weg. Du hast 2 Tore aufzuholen und dann musst du erstmal mit einem anfangen. Und dann kann so ein Spiel kippen. Und man hat ja auch gesehen, wie schnell das dann sich auf einmal ganz anders entwickelt. Und ich denke, dadurch, dass wir wirklich zum Schluss auch noch die Power haben, dann wirklich so ein Spiel dann auch noch zu drehen, natürlich gehört immer ein bisschen Glück dazu auch, dass es dann genauso in der Situation dann passt, gerade auch mit dem Standard zum Beispiel, wo wir einfach auch extrem stark sind. Und ja, ich denke einfach, dass so Spiele nochmal für den Kopf was ganz Besonderes ist. Also ich finde, ein Spiel, was du drehst, wo du 2-0 hinten liegst oder 2-0 geführt hast, dann steht es auf einmal 2-2 kurz vor der Halbzeit und du gewinnst es dann 5-3. Das sind halt Spiele, die sind dann einfach geil. Und deswegen spielen wir Fußball. Und ja klar, ich hätte auch immer lieber ein 5-3, wo wir gewinnen, anstatt nur mal ein 1-2, wo wir verlieren. Aber man kann sich oder ein 2-1, wo wir gewinnen. Also es ist immer schwierig zu sagen. Am Ende steht das Ergebnis im Vordergrund und da müssen wir, ich sag, wenn wir 2-3-0 gewinnen, haben ein schlechtes Spiel gemacht, dann sagt ja niemand, oh, wie kacke haben wir heute gespielt, sondern da sagt jemand, geil, wir nehmen 3 Punkte mit und nächste Woche war ein Hammerspiel, machen wir nächste Woche genau dasselbe. Also da ist
auch so ein bisschen diese ja, unglaubliche Auswärtsserie von euch auch so ein bisschen im Hinterkopf. Wie viel sind es jetzt, glaube ich, 30 Spiele? Also fast praktisch 2 Saisons, die nicht mehr verloren wurden. Also geht man dann auch raus in die zweite Halbzeit und sagt, okay, also auswärts sozusagen und sagt, okay, eigentlich sind wir fast unbesiegbar sozusagen.
Ja, so kommt es ja immer ein bisschen rüber. Mhm. Man kann sich das gar nicht so erklären, warum das auswärts so viel besser klappt dann als zu Hause. Obwohl jetzt zu Hause, sage ich jetzt auch, viele Unentschieden dabei gewesen sind. Oh. Das Einzige, wo ich dann eher schmunzeln muss, ist, dass vielleicht die Spieler alle die Rückfahrt im Kopf haben und da hat keiner Bock, keine Ahnung, 5-6 Stunden nach Hause zu fahren mit Trübsalblasen, sondern da freut sich jeder, dass wir dann einen Punkt oder einen Sieg geholt haben. Dann ist die Stimmung ganz anders und aber natürlich zu Hause, wir wollen auch Gas geben, auch gewinnen und wir versuchen einfach jetzt die Auswärtsstärke mit nach Hause zu nehmen und ich meine, jetzt ein Auswärtsspiel wollen wir gewinnen, ist klar. Und versuchen, das übergreifend hinzubekommen.
Spielen die Gegner vielleicht auch ein bisschen anders? Also, dass sie zu Hause offensiver sind und ihr dann vielleicht vorne ein bisschen mehr Platz habt zum Kombinieren mit den ja, technisch starken Spielern. Hast du da einen Unterschied oder ist das Quatsch?
Ja doch, ich denke, es gibt schon Teams, die sind ja auch extrem heimstark, die spielen vielleicht ganz anders oder jetzt wir halt auswärts, dass wir mit breiter Brust auch immer hinfahren, überall, wissen, es kann nichts passieren. Ja, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das wirklich so einen Riesenunterschied macht, weil jetzt würde ich ja sagen, dass wir ein Heimspiel nicht so, sag ich mal, fokussiert sind wie beim Auswärtsspiel. Das ist Quatsch, wir geben jedes Spiel Gas und auswärts klappt es vielleicht doch dann besser, weil der Gegner sich sagt, okay, die haben vielleicht ein bisschen mehr Druck als wir, die ja. wollen ein Heimspiel unbedingt wegen den Fans auch gewinnen, dann kommt da mal ein Fehlpass von denen, wo dann die Stimmung direkt schlecht ist. Mhm. Ich sag, das beste Beispiel war zum Beispiel Münster. Da haben wir 1-0 die ganze Zeit hinten gelegen. Mhm. Da war im Stadion wirklich, haben die auch Krach gemacht, haben sich gefreut und alles drum und dran. 2 Minuten später steht 2-1. Ja, dann kam geil. Auf einmal Trainer rausrufe. Also es war Wahnsinn. Also wie schnell dann so ein Spiel kippen kann. Ja. Vielleicht ist dann von den Gegnern dann noch mehr Druck zu Hause, dann wirklich die Fans nicht zu enttäuschen und verkrampfen dann ein bisschen. Ich weiß es auch nicht. Also wir freuen uns, dass wir auswärts ungeschlagen sind und es kann gerne so weitergehen.
Gerne, ja.
Welche Mannschaft war der unangenehmste Gegner bis jetzt? Oder kann man das gar nicht so sagen, sind alle Gegner diese Saison unangenehmer als die letzten Saisons?
Ja, ich denke schon, dass einfach die ganzen Gegner viel stärker geworden sind, wie viel die uns auch abverlangt haben, ob Chemnitz zu Hause, ob Duisburg zweimal auswärts und zu Hause. Ich denke, so Spiele sind halt besonders schwer, gerade wenn man jetzt, sag ich mal, Duisburg 2-0 hinten liegt und es dann dreht. Das sind so schon sehr schwierige Spiele. Ich würde sagen, Meppen war auch sehr schwierig zu Hause sogar. Mhm. Da hatte ich das Gefühl, dass die ersten 25 Minuten sind wir hinterhergerannt. Da war es noch warm, haben wir uns angeguckt, haben wir gedacht, was ist denn jetzt los? Und dann haben wir mit der roten Karte ja dann zum Glück ein bisschen über Wasser bekommen. Das wäre ein ganz, ganz schwieriges Spiel auch gewesen. Und ja, ich denke, es war jedes Spiel auf seine besondere Art und Weise schon schwierig.
Okay, hast du mal bei Meppen gespielt, Gerrit, weil ich gerade rote Karte gehört habe und musste irgendwie wieder direkt an dich denken. So.
Nee, habe ich noch nicht.
Okay. Ihr wohnt beide schon in Mannheim, du bist jetzt relativ neu dazugekommen. Wo wohnst du denn aktuell, Gerrit?
Ja, ich würde mal sagen, im selben Gebäude und in derselben Etage, wo der Jan auch wohnt. Nee, ich habe... Wie der Jens vorhin schon gesagt hat, in Offenbach, denke ich, waren wir ja mit die besten Teamkollegen, Freunde, also weiß nicht, ob man das so nennen darf, aber ja, Kollegen. Nein, Spaß, wie gesagt, da waren wir einfach schon extrem gut befreundet, haben da auch echt viel Zeit miteinander verbracht. Ich mach mir da jetzt keinen Stress. Ich genieße es, von Hotel Mama zu Hotel Jan zu wandern. Und warte einfach, bis ich ja das Richtige gefunden habe. Und ja, solange niste ich mich beim Jan ein.
Okay. Musst aber keine Miete zahlen, oder, Jan?
Bis jetzt noch nicht, ne?
Okay. Dann hätte ich das Thema nicht ansprechen sollen.
Ja.
Falscher Zeitpunkt.
Obwohl.
Okay. Es tut mir leid, ihr seid wirklich ein bisschen zum falschen Zeitpunkt gekommen, weil jetzt die ganzen unangenehmen Themen sind. Wie sehr ist das Thema Vertragsverlängerungen von einigen Stammspielern in der Kabine ein Thema? Da ging es ja in den letzten Wochen, hat man ja einiges gelesen.
Ja, ich war natürlich bei den Gesprächen nicht dabei. Wir kriegen das dann auch durch die Presse mit, aber... wir als Spieler dürfen uns da nicht verunsichern lassen, sondern wir sind dafür da, unseren Job zu machen. Und deswegen denke ich, klar, die betroffenen Spieler, die sollten sich einfach dann intern einfach dann auch unterhalten. Und da wird auch bestimmt auch eine Lösung finden. Von daher ist das Thema bei uns in der Kabine gar nicht so groß, sondern wir wollen Fußball spielen, wollen das machen, wo wir am meisten Spaß dran haben, weil es bringt uns nichts, da uns jetzt in einer Runde zusammenzusetzen und uns da die Köpfe zu zerbrechen, weil im Endeffekt entscheiden das die Verantwortlichen mit den Spielern zusammen, die sich dann zusammensetzen und ja, wir geben Gas auf dem Platz.
Hat sich eigentlich Bernhard Rares schon mal geäußert gegenüber wegen der Gerüchte da, dass er nach Darmstadt wechselt vielleicht, also dass Darmstadt an ihm interessiert ist?
Nee, wir haben davon gar nichts mitbekommen.
Okay.
Also.
Das war nur ein Gerücht in der Zeitung.
Ja, das also, ist, glaube ich, die Presse. Ich weiß nicht, was da dran ist. Und ich meine, äußern brauche ich mich dazu auch nicht, weil ich da gar keine Infos zu habe. Und alles, was ich erzählen würde, wäre Quatsch. Von daher kann ich es auch lassen. Und ja.
Okay. Kann man, also du arbeitest jetzt knapp einem Jahr mit Bernhard zusammen. Wie gesagt, wir sind relativ souverän aufgestiegen, spielen tollen Fußball, sind oben mit dabei. Fragt man sich da schon, so zumindest im Hinterkopf oder so, warum verlängert der Verein nicht mit ihm? Also, oder weiß man das vielleicht schon und sagt, na, okay. Wundert es einen nicht, weil der relativ erfolgreich ist, alle sind zufrieden, die Fans, wir können aufsteigen, wie gesagt, also das ist bei uns so, bei den Fans so, ach, das ergibt doch gar keinen Sinn, mit dem nicht zu verlängern, also stellen sich die Spieler auch manchmal die Frage und denken sich,
Ja, also ich habe ihn jetzt, wie gesagt, schon knapp ein Jahr und ich schätze ihn sehr als Trainer, weil er einfach uns auch wichtige Tipps auf dem Platz beibringt und ja, klar, mich persönlich würde es freuen, aber wie auch bei den Spielern ist der Trainer und die Verantwortlichen dafür selbst zuständig, dass es dann klappt. Und ich meine, ich kann nur sagen, ich fühle mich wohl unter ihm. Und ich denke, das sieht man auch generell bei jedem Spieler.
Mhm. Was ist denn, Gerrit, so dein erster Eindruck von Bernhard Rares, von dem Training, von Benny Sachs vielleicht auch? Das ist ja wirklich ein interessantes Trainergespann auch.
Ja, sehr, sehr positiv. Die Trainingseinheiten machen mega viel Spaß, weil einfach auch quasi, ja, ich sag mal, viel Fußball gespielt wird, viel mit dem Ball gemacht wird, viele, viele kleine Spielformen. Und was mir ja auch, sage ich mal, gefällt, ist, dass ja, es sollten zwischen Trainer und Spielern, sage ich mal, keine Freundschaften entstehen. Mhm. Weil das wird dann auch immer irgendwo, sage ich mal, ja, die Aufstellung beeinflussen. Mhm. Davon habe ich bis jetzt auch noch gar nichts mitbekommen. Trotz alledem ist es einfach alles ja, sehr respektiert untereinander, sage ich mal. Deswegen, ja, meiner Meinung nach stimmt da das Verhältnis, die Chemie zwischen Team und Mannschaft.
Team auf jeden Fall.
Das ist schon zwischen Team und Trainer. Ja, wenn der Johnny jetzt neben mir nicht gelacht hätte, wäre mir das gar nicht aufgefallen. Aber wenn er lacht und ich dann meine Worte Revue passieren lasse, dann weiß ich, irgendwas hat gerade nicht gepasst.
Also es ist eine gesunde Autorität.
Genau, genau.
Das hört uns geil. Wir stellen noch eine letzte Frage an dich, Jan. Eine Scherzfrage, ich weiß nicht, wer die gestellt hat. Was war der lustigste Elfmeter, den du beim OFC im Training je erlebt hast?
Ich weiß direkt, um welche Person es natürlich geht. Ich weiß gar nicht, darf ich den Namen nennen?
Gerne.
Bestimmt, oder?
Ja.
Also ich habe vor, das ist schon 6-7 Jahre her, der heißt Luca Zamotek, das ist ein Torhüter gewesen bei Offenbach, auch ein ganz junger, 96er Jahrgang. Da waren wir beide sehr jung und da musste jeder wirklich einen Elfmeter schießen und gerade wenn man ein junger Spieler ist und da der Trainer zuschaut, dann ist man besonders nervös und der hat sich eigentlich den Ball sehr selbstbewusst hingelegt und ich dachte auch, jetzt kommt was Besonderes. Kam es dann auch wirklich, weil er einfach voll durchgezogen hat und das Tor hätte halt dreimal hinstellen können und der ist einfach rechts vorbeigeflogen. Und das Geile ist, dass wir jetzt immer noch Kontakt haben, immer noch miteinander zocken und egal wer dazukommt und fragt, ey, wir stellen uns vor, dann erzähle ich direkt die Geschichte, damit jeder weiß, wer quasi am anderen Mikro sitzt und ja. Das ist natürlich mega lustig, ich ziehe ihn jetzt noch damit auf.
Ja, das glaube ich. Wir sind leider schon am Ende der Sendung, es hat viel Spaß gemacht, trotz einiger ernster Themen, genau, aber es war trotzdem schön. Vielen Dank, Gerrit Gulke, dass du da warst. Und auch für dich vielen Dank, Jan, dass ihr euch den Fragen gestellt habt.
Gerne doch.
Gerne.
Okay, Freunde. Heute am Mikrofon war der Max, der Nennert.
Der Paul und nicht vergessen, Samstag 14 Uhr, das nächste Auswärtsspiel in Würzburg.
Alles klar.
Ahoi. Go Bulls. We'll be right back.
SV Waldheim-Mannhof. Nee, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof-Mannheim.